SWR 2 Lesenswert Gespräch.
Herzlich willkommen, Ulrike Almuth-Sandig in Frankfurt zur Literatur im Römer. Guten Abend.
Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Herr Ebkes. Und hallo alle miteinander.
Wir hatten ja heute Abend schon mit Thilo Krause jemanden, der eigentlich auch von der Lyrik kommt und jetzt seinen ersten Roman vorstellt. Ja. Und bei Ihnen ist das genauso. Sie sind bekannt geworden als Lyriker und als Klangkünstlerin und sind es immer noch.
Ich habe immer so ein bisschen Angst vor dem Begriff Klangkünstlerin, weil alle anderen davor Angst haben. Aber wahrscheinlich stimmt das. Ich fürchte, es ist wahr.
Ja, in Großenhain in Sachsen geboren. Mhm. Und ihr Debütroman im Sommer erschienen heißt Monster wie wir.
Ja.
Kein leichtes Thema, denn es geht um Gewalt gegen Kinder und um Missbrauch. Im Roman sind es Ruth und Viktor. Und Ruth wird von ihrem Großvater missbraucht und Viktor vom Mann seiner Schwester. Und beide schützen sich gegen diesen Missbrauch, indem sie versuchen, etwas zu finden, was sie den seelischen und körperlichen Schmerz nicht spüren lassen. Mhm. Das ist ein Thema, das emotional auch für Leserinnen und Leser eigentlich kaum zu bewältigen ist. Mhm. Es sei denn, sie verhalten sich wie die Eltern von Ruth und Viktor, die einfach weggucken. Wie etwas erspüren, die Mutter verspürt etwas, aber sie guckt auch nicht richtig hin. Also es ist ein schwieriges, komplexes Thema. Ganz direkte Frage, warum haben Sie sich dem gewidmet?
Ich meine, ich glaube, das Thema hat sich eher so mir gewidmet, würde ich sagen. Ich habe mir nie die Themen so gesucht im Sinne von heranrecherchiert oder so, sondern es ist eher so, dass ich auch bei diesem Buch so oft auf das Thema gestoßen bin, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, du kommst da gar nicht drum rum. Ich habe tatsächlich schon 2011 oder so mal angefangen, diesen Roman zu schreiben, Sie wissen das, und habe dann gemerkt, oh, das geht in eine Richtung, dafür bin ich jetzt im Moment zu weichgespült. Ich hatte damals ein sehr kleines Kind zu Hause und habe gemerkt, ich bin zu empfindlich jetzt gerade für das Thema sexuellen Missbrauch. Und habe dann zwei andere Bücher geschrieben und ein Musikalbum gemacht und jede Menge andere Sachen gemacht. Aber währenddessen habe ich die ganze Zeit Augen und Ohren aufgesperrt und viel im Freundeskreis herumgefragt und viel recherchiert und dabei unter anderem festgestellt, dass ich mehr Frauen kenne, die schon in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch erlebt haben, als Frauen, die es in ihrer Kindheit nicht erlebt haben. Also die, die als Kinder schon Opfer geworden sind, waren in der Überzahl. Kann man jetzt sagen, ist vielleicht Zufall gewesen, aber die Zahlen sprechen dagegen. Und das sind nur die Frauen, denn die Männer, wie wir auch wissen, sprechen ja über diese Sache nach wie vor gar nicht. Deswegen ist das eine Dunkelziffer, die gar nicht zu ermessen ist.
Sie haben eine Stelle, die mir sehr beeindruckend ist. Das ist die Geschichte, es gibt eine Schneeballschlacht zwischen der Mutter und zwischen dann Viktor und der Ruth. Und sie verlassen ja dann auch, die Mutter verlässt mit Ruth erstmal den Vater. Es ist ein Pfarrhaushalt. Und wie der Großvater das aber macht und wie die das erfährt, mit welcher Sprache sie da sprechen, können Sie uns diese Stelle eben vorlesen?
Es ist vielleicht auch eine gute Szene, um zu zeigen, dass dieses Buch jetzt nicht angefüllt von krassen, expliziten Szenen ist, sondern dass es in diesem Buch auch eine Form von Glück gibt, die durch das Trauma zwar in Frage gestellt wird, aber nicht verschwindet. Unten knisterte der kalte Generationenkrieg. Morgens holte Mutter die Kohlen aus dem Keller. Abends machte sie Großvater Chicorée-Salat mit Zucker, wie Großmutter ihn immer gemacht hatte. »Mensch, Vati«, sagte sie und reichte ihm noch eine Scheibe Brot, »du weißt doch gar nicht, was bei uns zu Hause los ist.« »Das wolle er auch nicht«, sagte Großvater, und die Zuckerkristalle knirschten zwischen seinen Zähnen. »Man habe seinen Angetrauten nicht zu verlassen, erst recht nicht als Pfarrersfrau und Mutter.« In solchen Momenten wusste er genau, wie alt er war und was er vom Leben zu halten hatte. Sonst war er sich da nicht so sicher. »Hermann«, rief er quer über den Hof. Mutti sagt, du sollst reinkommen. Aber Viktor wollte weder Hermann heißen noch reinkommen. Ich gehe doch nicht zu einem rein, der Hermann zu mir sagt, verteidigte er sich und versuchte nicht daran zu denken, dass drinnen meine Mutter auf dem Sofa saß und bestimmt nicht so müde war wie seine Matuscha. Ob sie sein Kreuz noch trug, das er für sie aus Salzteig gebacken hatte? Am Ende schließt er mich irgendwo ein, sagte Viktor und übte sich im Stockweitwurf, wo ich nie wieder rauskomme. Quatsch, widersprach ich. Wieso soll der dich einschließen? Aber gelernt war gelernt. Dein Opa hat nicht alle Tassen im Schrank, sagte Viktor. Dass er noch dazu ein Vampir war, erzählte ich Viktor lieber nicht. Großvater, der noch immer am Treppenaufgang vorm Haus stand, sah verunsichert aus. Hermann? Rief er und klang plötzlich wie ein Kind, dem jemand einen bösen Streich spielte. Aber er hatte keine Chance. Viktor schüttelte den Kopf und ließ sich nicht überreden. Also spielten wir draußen. Der Schnee lag knietief unter einer Schicht aus hauchdünnem Eis, die unter den Winterstiefeln knackte. Wir warfen uns auf den Rücken und ruderten mit den Armen, um Engel in den Schnee zu stempeln. Ein Engel bin ich nicht gerade, lachte Viktor. Wir bauten einen Schneemann mit Dienstgraden aus Kronkorken auf den dicklichen Schultern und lachten, weil er natürlich genau wie Viktors Vater aussah. Und als es über Nacht wieder geschneit hatte und der Schnee hüfttief lag, schnitten wir Blöcke heraus und übergossen sie mit Wasser, damit sie zu Eis gefroren. 12 Stück würden wir brauchen, um uns ein Iglu zu bauen. Dann könnten wir da einziehen und den ganzen Winter über drin wohnen. Ruth und Viktor, die letzten überlebenden Menschenkinder, allein unter Vampiren, aber gut versteckt im ewigen Eis. Irgendwann kam Mutter nach draußen, um mich ins Haus zu rufen. Die Nacht war schon über uns hereingebrochen. Unsere Handschuhe waren nass, die Gesichter eiskalt, als Viktor plötzlich einen Schneeball zusammenpappte und ihn meiner Mutter frontal ins Gesicht schoss. Wir hielten die Luft an. Meine Mutter taumelte wie nach der Ohrfeige von Großvater. Ihr Mund verformte sich zu einem großen O, als würde sie gleich losheulen. Noch lachend rannte ich auf sie zu und schlang meine Arme um ihren Bauch, als hätte Viktor weiß Gott was gemacht. Aber das O meiner Mutter wurde zu einem lauten O, na wartet, und wir schmissen uns die Schneebälle um die Ohren. Wir rissen uns die Handschuhe von den Händen, wir kreischten alle drei, wir grapschten den Schnee und ballerten ihn einander an die Köpfe, wir seiften uns die Gesichter ein, wir heulten und lachten gleichzeitig und solange wir lachten, vergaßen wir alle Furcht. Meine Mutter, die vor dem Weggehen, Viktor, die vor seinem Schwager und ich, die vor Großvater. Am Ende heulten wir nur noch. Mutter wischte uns den Schnee aus den Krägen und rieb uns die steifen Hände. Wahrscheinlich heulte sie auch. Aber während wir heulten, lachten wir noch immer in einem stillen, nicht enden wollenden Krampf. An diesem Abend wäre Viktor fast mit hereingekommen. Ich hatte ihm Großvater vom Leib gehalten. Ich hatte ihm den Speicher gezeigt. Die Westantenne, die Dachluke, von der aus man bis zum Neubauviertel, in dem er wohnte, sehen konnte. Dass die Tür zum Speicher verzogen war und immer einen Spalt breit offen stand, sodass man sie nicht verriegeln konnte, hätte ich Viktor auch gezeigt. Es hätte ihm gefallen. Dort oben, in der Leichtigkeit von Holz und Höhe, hätte ich ihm erzählt, dass Großvater mich abends noch besuchte. Aber nur vielleicht.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke. Ich habe gedacht, so als Westler, Sie schreiben einen Roman über ein Tabuthema aus der DDR, weil es das vielleicht nicht geben durfte, diesen Missbrauch, und schreiben darüber diesen Roman, um das aus der Tabuzone herauszuholen. Aber in keiner Weise jetzt zu sagen, ah, da ist das so passiert, oder bei uns ist das nicht passiert, es ist das genauso passiert in demokratischen Staaten wie auch in Staaten, die Gewaltherrschaft hatten. Das dachte ich, wäre ihre Absicht gewesen. So wie Sie aber machen, glaube ich nicht, dass das richtig von mir gedacht war.
Ich würde es noch ein bisschen weiter fassen wahrscheinlich. Ich würde, der Roman heißt ja nicht umsonst Monster wie wir. Ich bin mir sicher, was ich machen wollte, war wirklich zu untersuchen, wo das Monster in uns beginnt. Und zwar nicht nur das Monster, das diese Dinge tut und duldet und strukturell ermöglicht und verschweigt und dadurch wieder strukturell weitergibt, sondern auch das Monster, was natürlich einen befreienden, golemartigen Schlag ausüben kann. Und um das Monster in uns, also um uns sozusagen reinzuholen in dieses Täter-Opfer-Ding, denn wenn wir immer nur über die Täter und über die Opfer sprechen, das ist eine Sprache, die sehr wichtig ist, eine Formulierung, die gehört in die Jugendämter und in die Gerichte und in die so, aber die gehört eigentlich nicht in das erweiterte Nachdenken darüber, denn wir selber sind dann ganz schnell außen vor. Das Reinholen sozusagen dieser Geschichten in uns selber bedeutet auch, dass wir bei uns anfangen müssen. Und das bedeutet für mich, dass ich von dem Milieu erzählen muss, aus dem ich komme. Nicht, weil das jetzt explizit was in der DDR stattfindet, sondern weil es auch in der DDR stattgefunden hat und auch in Pfarrhäusern. Aber es hätte natürlich auch in einer Hamburger Arztfamilie stattfinden können. Deswegen ist auch die Herkunft von Viktor so eine ganz andere als die Herkunft von Ruth. Ja.
Ja, mit diesem bewegenden Thema, anders kann man das eigentlich gar nicht sagen, beschließen wir heute Literatur im Römer live aus Frankfurt und bedanken uns bei Almut Sandig, dass sie heute Abend da war, aus dem Buch gelesen hat und uns wirklich zu denken gibt.